Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und die beiden Spezialisten, die begrüßen euch dieses Mal wieder im ursprünglichen und gewöhnten Setting, nicht vor Publikum, nicht voller Adrenalin, sondern voller Ernüchterung nach einer Arschtritt-Werder-Woche, wie mein lieber Freund Thomas Kuhlmann es genannt hat. Kannst du mir ganz kurz sagen, wie du denn auf diese Idee kommst, Thomas?
Die Arschtritt-Woche, oder wie?
Die Arschtritt-Woche, genau.
Ja gut, ich meine, dann fass doch mal deine Werder-Bremen-Woche zusammen, mein Lieber.
Ja, die geht los mit einer, womit gehen die eigentlich los? Mit einem, also wo fängt denn die Woche an? wo fängt denn die Werder Bremen Woche an? Am Montag oder am Samstag?
Ja komm, wenn, dann geben wir uns die Arschtritt-Woche auch komplett. Das Ganze dann begann mit einer Heimniederlage gegen Wolfsburg.
Genau, ja. Okay, dann bin ich in der Arschtritt-Woche bei dir, weil ja. Wenn eine Woche gleich mit einem Arschtritt beginnt und dann in einer Woche noch mehrere Arschtritte hinterher folgen, dann kann man sie mit Fug und Recht als Arschtritt-Woche bezeichnen. So. Da gebe ich dir recht. Also, um es nochmal ganz kurz im Organisatorischen wenigstens ein Stück weit zu strukturieren. Wir sind bei Folge 184. Die Folge heißt Wollte Ade. Ein Schelm, Böses dabei denkt, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Und was können wir sagen? Nachdem wir Anfang des Jahres noch mal wieder uns in Träume verstiegen haben, die in irgendeiner Form Auslandsreisen in der kommenden Saison mit sich trugen, ja, sind wir doch jetzt einmal mehr in dieser Saison wieder auf dem schmerzhaft harten Boden der Tatsachen angekommen. Ja, erzähl doch mal, wie deine Woche denn so war in der Wahrnehmung von Werder Bremen.
Ich sag mal, was Werder Bremen anging, kannst du dir vorstellen, dass sie doch recht ähnlich verlaufen ist. Ja. Und wir hatten ja den Titel schon, als es Anfang der Woche hieß, Wollte Made geht. War das deine Idee, dann die Folge Wollte AD
Ja, das war meine Idee. Und du warst am Anfang noch nicht so begeistert, weil du dachtest, es klingt auch irgendwie
absolut
komisch.
Ich war komplett dagegen. Ich dachte, okay, das ist vielleicht, wenn man Zeitungsredakteur ist, dann genau, versteht man das Wortspiel. Aber es... Ja. Man hört es einfach nicht. So, und als dann aber rauskam, dass er zum VfB Stuttgart wechselt und da ja nun der Schwabe an sich gerne von AD spricht, war ich dann doch überzeugt, wollte AD. Ich habe ja nochmal einen befreundeten Schwaben, schönen Gruß von Jan, soll ich ausrichten, nochmal gefragt, sagt der Schwabe AD oder Adele? Ja, wollte Adele. Da meinte er, nee, Adele sagen nur Norddeutsche, die meinen, das sei witzig, wenn man sich über Schwaben lustig machen will. Habe ich ihm abgenommen, insofern wollte AD, kann ich mit leben. Und weißt du, es gibt auch noch einen zweiten Grund.
Ja, ich muss aber noch ganz kurz einmal da einhaken. Den Weg hättest du gar nicht machen müssen, denn du hast es ja hier im Podcast mit einem waschechten Halbschwaben zu tun, ne? Also Familie mütterlicherseits ist ja schwäbisch. Ja, hätte ich dir alles auch genauso handwarm erzählen können. Ja. Und schön, dass du diese Metaebene dann nach dem Wechsel nach Stuttgart bekannt gegeben worden ist, verstanden. Denn ich hatte das natürlich antizipiert und mein Vorschlag wollte AD hat den Gedanken Stuttgart natürlich schon mitgedacht.
Ne? Absolut, mein Freund. Du als Schwabe hast das, als schwäbische Hausfrau hast du das natürlich auf dem Schirm.
Aber mit dem Spätzlebrett in der Hand.
Aber ich sag dir jetzt, was der wirkliche Grund war, dass ich einverstanden war mit dem Titel. Und das war eine kleine Erinnerung an unsere Lieblingsserie Scrubs. Kannst du dich erinnern? Haben wir ja gerne mal zusammen geguckt. Ich weiß, als wir bei FFN waren, hat man uns als JD und Turk beschimpft.
Ja, stimmt.
Weil wir auch genauso mit dieser Bromance unterwegs waren. Aber kannst du dich dran erinnern, dass in diesem Krankenhaus, wo die gearbeitet haben, da gab es einen Arzt, der hatte so ein Zottelbart. Ja, und den treffen die in einer Folge auf dem Gang und grüßen ihn und sagen, hallo Dr. Bartfratze. Und er sagt, mein Name ist Bart Fratze.
Kannst du dich erinnern? Und das war der Grund, warum du gesagt hast, auch wollte AD, finde ich doch nicht so schlecht.
Ja, das war dann irgendwie so die kleine Reminiszenz, die mein kindliches Gemüt dann doch überzeugt hat. Es ist auch egal, der Titel, unterm Strich bleibt, es war eine richtige Kackwoche.
Ja, verdammte Schande. Wir sind ja nicht mehr R-rated, deswegen sage ich jetzt nicht mehr, sondern ich sage jetzt Schande.
Ja gut, du hast Gott sei Dank wieder auf nicht jugendfrei.
Ja, Gott sei Dank. Sonst hätten wir ja gar keine Hörer mehr.
So, ja, mein Name ist Bart Fratzi. Ja. Frage und? Stellt sich natürlich und dann natürlich auch nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Werder-Bubble. Warum wechselt er? Was sind seine Gründe?
Ja, ich also da sind wir ja jetzt in meinem Fachgebiet, ne? Professur Küchenpsychologie.
Ja.
Aber da, und da sind wir ja sicherlich nicht die Einzigen, da hat sich die Werder-Bubble in Social Media offensichtlich auch ausufernd Gedanken zugemacht zu dem Thema. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine mit mehr küchenpsychologischer Kompetenz, der andere mit weniger. Mhm. Aber wir können ja mal versuchen, einen bewusst dezidierten Blick drauf zu werfen. Weil wir haben uns ja, das war auch so geil, wir haben uns ja über Twitter, für die Leute, die in Social Media noch nicht so unterwegs sind, Thomas und ich haben uns bei Twitter gegenseitig Gedanken zugeworfen zum Thema Voltemade. Das ist von einigen einschlägigen Hörerinnen und Hörern dieser Bubble dann ehrlicherweise als Disput aufgefasst worden.
Ja, okay, aber das liegt ja auch an diesem allgemeinen furchtbaren Trend, dass es ja scheinbar nur noch schwarz und weiß gibt, ja,
ja,
und richtig und falsch und nichts dazwischen. Dabei ist, glaube ich, auch hier in diesem Fall Voltemade, ja, gibt es da mehrere Wahrheiten. Ne? Vielleicht sollten wir mal von Anfang an die Geschichte aufdröseln. Ja? Fakt ist, kam aus Elversberg zurück und es war klar, der Vertrag läuft aus.
Ja.
Ja, so, was natürlich für einen jungen Spieler, der, ich sag mal, sich gerade ins Blickfeld gespielt hat, um interessant zu sein, auch für bessere Bundesliga-Clubs, natürlich eine super Situation ist. Ja, ist ablösefrei, hat im Prinzip die Chance auf seinen ersten fetten Vertrag, weil ich gehe mal davon aus, bei Werder als Jugendspieler und bei Elversberg und so weiter, hat er jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verdient. Und ablösefrei ist natürlich eine super Chance. Und wie man lesen konnte, gab es mehrere Interessenten in der Bundesliga. Und ich sag mal eins gleich zu Anfang, Gott sei Dank, ist es nicht Hoffenheim geworden? Mit Stuttgart?
Genau.
Mit Stuttgart kann ich noch einigermaßen leben. Wie geht's dir?
Okay, also erstens sowieso bin ich bei dir. Stuttgart ist für mich auch komplett fein. Ich kann das ein Stück weit auch verstehen. Aber um jetzt nicht sofort wieder irgendwie Öl ins Feuer der Meute zu gießen, vielleicht nochmal eben ganz kurz auch die Eckdaten. Was wir jetzt bislang wissen ist, er geht zu Stuttgart. Die spielen mutmaßlich nächstes Jahr Champions League. Deswegen per se erstmal sportliche Verbesserung. Wie er dann da Fuß fasst, wissen wir nicht genau. Welche Perspektive sie ihm aufgezeigt haben, wissen wir auch nicht genau. Aber muss man ja dann auch mal betrachten, fernab von all den Erfahrungen, die wir als Werder-Fans die letzten Jahre mit ihm gemacht haben, kriegt Stuttgart ablösefrei einen U21-Nationalspieler, der da Führungsspieler ist. Mhm. Dem ist ja so, der ist in der Nationalmannschaft Führungsspieler. Aber sie kriegen auch einen Spieler, der zwar grundsätzlich im Profifußball in der Bundesliga angedeutet hat, was er kann, aber, und das ist dann ja auch Fakt, der in dieser Saison bei, ich glaube, lass mich lügen, 23 Einsätzen und 6 Startelf Einsätzen 0 Scorer, 0 Tore gemacht hat.
0 Tore, 0 Vorlagen, ja genau.
Ja genau, ne? Also Entschuldigung, genau. Also 0 Vorlagen, 0 Tore gemacht hat. So, das sind ja erstmal Eckdaten, da kann man je nachdem den Stuttgartern, egal, also die Stuttgart kriegt einen ablösefreien jungen Spieler, der Nationalmannschaft spielt. So, ist ja für die erstmal in Ordnung.
Ja, und für Stuttgart wenig Risiko.
Ja, so, die Frage, die ich mir jetzt aber in der Tat dann auch in Sachen Reaktion der Werder-Bubble oder einiger Leute in Social Media gestellt habe, ist, worüber regen wir uns jetzt eigentlich auf? Ne? Weil da waren viele Leute dabei, die haben gesagt haben, ey, undankbar und spinnt der und was soll das und weiß der denn überhaupt nicht, was er Werder zu verdanken hat und so. So, jetzt meine etwas provokant in den Raum gestellte Frage und sag mal, was du dazu denkst, ist das denn wirklich so? Ja, hat Nick Voltemade Werder Bremen wirklich so viel zu verdanken und so, zumindest so viel zu, er hat ihn viel zu verdanken, aber hat er ihn so viel zu verdanken, dass wir als Fans und der Verein an sich von Nick Voltemade erwarten könnte, dass er sich in Dankbarkeit, dass er in Dankbarkeit sportliche Herausforderungen, die in seinen Augen ja spannend sein können, ausschlägt. Wie siehst du das?
Nö. Ja. Können wir nicht erwarten. Wäre völlig unüblich und er ist ja nun auch nicht der erste junge Spieler, der diesen Schritt macht. Und ich finde, ihm ist da überhaupt, wieso soll man ihm das vorwerfen? Ich persönlich finde es auch enttäuschend, muss ich sagen. Ne? Ich dachte auch, man hätte zumindest auch von seiner Seite aus ein bisschen mehr Bereitschaft zeigen können, vielleicht so ein Dingschi-Modell zu machen. Weißt du, nochmal 2 Jahre verlängern mit einer fixen Ablöse. So ein Modell wäre ja die einzige Alternative gewesen, weil ohne so eine Ausstiegsklausel hätte man eh nicht verlängern können. Das wäre völlig utopisch gewesen, Ne? So, der Woltemar, der hat Berater, der ist in einem Stadium seiner Karriere, wo er sich diese Tür für den nächsten Schritt offen lassen muss, wenn er ihn nicht sofort macht. Und da wäre so eine fixe Ablöse, wäre vermutlich die einzige Chance gewesen, mit ihm überhaupt noch zu verlängern. Dass er jetzt irgendwie aus tiefer Dankbarkeit jetzt Treue hätte zeigen sollen, abgesehen von meiner persönlichen Enttäuschung, gibt's dafür, glaube ich, keinen Grund, das zu erwarten. Das war
aber die Wahrnehmung in der Bubble war ja aber schon, also ist, hat man ja wirklich oft gelesen, ne?
Ja, das war das eine gar Extrem, so. Ne, in der Wahrnehmung.
Ja.
Ne? Also das eine Extrem war, wollte mal der Arsch, warum macht er das? Undankbar, wie, ne? So, geh vom Hof. Sehe ich nicht ganz so. Und trotzdem, und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, war ja doch so ein bisschen Missmut von Vereinsseite, war ja schon zu hören über den Zeitpunkt der Verlängerung und dass sie sich auch öffentlich darüber beschwert haben, dass er sich anders als angeblich vereinbart, dass er sich nicht noch das erhöhte nächste Werder-Angebot angehört habe.
Ja.
Was denkst du dazu?
Also, da zu dem Thema gibt's ja bislang nur die Aussage von Baumann, die da lautet, wir waren etwas verwundert, weil Nick uns vor vollendete Tatsachen gestellt hat, obwohl mit ihm, seinen Beratern, besprochen war, wir werden am Dienstag nochmal ein finales, verbessertes Angebot vorlegen. Mhm. Das hat er, wenn man Baumanns Aussagen richtig deutet, offenbar gar nicht mehr abgewartet, sondern hat direkt vorher auch, und das sagt Baumann, ohne Absprache mit dem Verein verkündet, dass er sich einer neuen sportlichen Herausforderung ab dem Sommer stellen will. Und das hat bei den Verantwortlichen offenbar zu Irritationen geführt. Woltemade hat sich zu diesem konkreten Vorwurf von Baumann noch gar nicht verhalten, die Woltemade-Seite. Aber wenn dem so war, sicherlich unglücklich und extrem strange. Denn Baumann betonte ja auch, normalerweise würden sie in solchen Fällen immer mit dem Spieler besprechen, wie die Kommunikation läuft, ne, dass der Verein halt davon nicht überrascht wird, möglicherweise sogar die Führung in der Kommunikation übernimmt und als erstes damit rausgeht. Das hat Nick Woltemade in diesem Falle anders gemacht.
Sagt Werder.
Ja. Sagt Werder, genau.
Ja.
Ne, deswegen sage ich ja, wir
genau,
haben die Woltemade-Seite dazu noch nicht gehört.
Und das ist halt auch eigentlich jetzt, sag ich mal, nicht zum guten Stil gehört, schon vorher woanders zu unterschreiben, bevor man dem alten Verein absagt oder so, ne? So, dahin ging ja die Beschwerde. Aber genau wie du richtig sagtest, das ist natürlich die Darstellung des Vereins. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass man damit so ein bisschen darauf reagiert hat, auf die Vorwürfe, der Verein habe es versäumt, sich rechtzeitig drum zu kümmern. Ne? Ist ja auch dann irgendwie ein Reflex in der Branche, dann rauszugehen und zu sagen, das ist unsere Seite und er hat was. So oder so, ja, selbst wenn es stimmt, aber selbst dann ist das vielleicht eine Stilkritik von Baumann, aber auch das kann man Woltemade ja nicht vorwerfen.
Ja, okay. Das finde ich dann ist auch eher so ein komischer Charakter, Woltemade. Damit setze ich mich jetzt derzeit auch gar nicht auseinander. Was ich viel interessanter finde, heißt
also,
was denn, entschuldige?
Nee, mit dem komischen Charakter, also da wäre ich ganz vorsichtig, das weiß man ja alles nicht. Also
naja, aber das ist ja genau das, was die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas unreflektiert, die Hater im Internet ihm ja vorwerfen.
Ja.
Charakterschwein, was ist schlechter Stil, siehste, er hat das sogar falsch kommuniziert, so, ne? Also ich bin ja weit entfernt davon, ihm das vorzuwerfen. Ich kann ja über Nick Woltemade nicht sagen, ich kenne den ja nicht.
Ja.
Aber was ich halt viel, viel spannender und interessanter finde, ist mal irgendwie zu überlegen, wie guckt ein Spieler wie Nick Woltemade mit der Vorgeschichte bei Werder auf so eine Situation? Mhm. Ja, denn er wird das nicht aus purer Boshaftigkeit irgendwie gemacht haben und sagen, jetzt drücke ich Werder mal eins rein. Ja, sondern das hat ja auch eine Vorgeschichte, die möglicherweise eben auch darin begründet sein kann, welche Erfahrungen er im Profibereich bislang mit Werder gemacht hat. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, die letzten 2-3 Jahre, dann kriegt man zumindest eine Ahnung davon, dass das nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen war. So,
nee,
ne?
Aber muss es ja auch nicht und ist ja auch normal, ne? Aber ich finde ganz grundsätzlich, dass ein Spieler wie Woltemade, der ja auch schon 22, 23 ist, ja, der, wie du ja richtig gesagt hast, ich sag mal, jetzt kein erfolgreicher Stürmer in dem Sinne ist, dass er auch nur irgendwie mal gescored hätte. Also, ne, wenn du diese Zahlen auf dem Zettel hast, dann bist du ja eigentlich erstmal als Offensivspieler nicht so wahnsinnig interessant für eine Mannschaft, die nächstes Jahr Champions League spielt, ja. So, von dem, was er bisher gerissen hat. Wenn man allerdings das Potenzial sieht, dann weiß man natürlich schon, was der VfB sich dabei gedacht hat, ja. Und ich wollte Made insofern, unabhängig von der Bindung zu Werder, glaube ich, ist es erstmal für einen Spieler in dem Alter ein logischer Schritt, dass er irgendwie versucht, seine Karriere voranzubringen. Und es ist natürlich der nächste große Step, jetzt die Chance zu haben, vielleicht nächstes Jahr Champions League Einsätze zu bekommen, wenn du weißt, vor einem Jahr war ich noch in Elversberg. Ja, so. Und ja. Dass er da diesen Anspruch an sich selber hat und ich glaube auch durch die Spielzeit, die Werner ihm gegeben hat, jetzt auch wenn er nicht getroffen hat, hat er ja trotzdem die Spielzeit bekommen, hat er glaube ich jetzt auch so viel Selbstvertrauen entwickelt, dass er jetzt mittlerweile auch selber davon überzeugt ist, dass er zu gut ist für Werder Bremen. So, finde ich ja erstmal.
Das glaube ich gar nicht.
Naja, finde ich ja, aber es ist ja erstmal der Anspruch, sich zu verbessern und nach oben zu, das kann man ja erstmal keinem vorwerfen. Dazu kommt, habe ich eben noch gesagt, dass das natürlich, das kam ja auch so ein bisschen in der Werder-Äußerung raus, dass Stuttgart da wohl auch nochmal richtig Geld draufgelegt hat, ne? Also im Vergleich zum Werder-Angebot, was die halt können mit Porsche und Mercedes. Und was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, dass Stuttgart natürlich ein System spielt mit einem sehr erfolgreichen Trainer und einem gewachsenen, intakten Team. Ein System spielt mit 4-2-3-1. Das wollte Made sowas von entgegenkommt und das seinen Stärken natürlich oder das zu seinen Stärken viel besser passt als das System, das Werner in Bremen spielt gerade.
Guck mal, und das ist für mich ein Punkt, der wird mir in der Gesamtbetrachtung viel zu wenig gewichtet.
Ja, dafür müsste man ja auch mal differenzieren. Das ist natürlich auch schwierig.
Ja, und ich gebe dir halt Brief und Siegel. Also hundertprozentig ist das so, dass Nick Woltemade auch darauf guckt, wie sind die letzten 2,5, 3 Jahre bei Werder verlaufen. Und zwar genau auch unter diesem Aspekt. Auf welcher Position fühle ich mich am wohlsten? Welcher Fußball kommt meinem Spielstil am ehesten entgegen? Ja, wo kann ich mich am besten weiterentwickeln? Und wir haben jetzt mit Nick Woltemade, haben wir jetzt in Elversberg im Prinzip in einem kleineren Format exakt das erlebt, was Erin Dingchi bei Heidenheim erlebt hat. Ja, der kommt als Spieler, der bei Werder nicht wirklich funktioniert hat, weil er hier immer nur irgendwo Ersatz für jemanden in einem System sein muss, das nicht hundertprozentig seinem Spielstil entspricht. Ja, und sobald er in ein System kommt, das ihm besser liegt und wo sogar ein Stück weit Teile des Spiels auch an ihn angepasst werden, weil er einer der besseren Spieler ist, genauso wie bei Woltemade in Elversberg, ja, fangen die an, anders zu funktionieren und besser zu funktionieren. Das ist ja aber bloß, auch andersrum wird ja ein Schuh draus. Werder Bremen war nie oder hatte nie die Freiheiten, ihren Spielstil an solche Spieler anzupassen. Nee, also hatte auch nie die Notwendigkeit.
Nein, und auch gar nicht die Möglichkeit. Du kannst doch als Verein, der gerade in die erste Liga wieder aufgestiegen ist und im Prinzip nur einen Zweitligakader hat, wenn man mal ehrlich ist, ich meine, wir sind noch nicht die Barca-Akademie, wir können doch da nicht unser Spielsystem verändern, weil dann 22-jähriger Lulatsch aus Elversberg wiederkommt.
Naja, Moment mal, das Spielsystem darauf
ausrichten, das ist doch
Quatsch. Ja, das ist Quatsch, natürlich, aber Moment mal, das ist ja genau das Ding, ja, in einer professionalisierten Fußballwelt, ja, gibt es mittlerweile wirklich große Vereine, die das Spielsystem der Profimannschaft bis in den Jugendbereich runter skalieren, ja. Und das heißt, du entwickelst dann eigentlich in der Akademie im Optimalfall auch fast nur noch Spieler, ja, die in das System der Profimannschaft auch irgendwo reinpassen.
Ja, aber das ist ja bei uns nicht so, das ist ja nicht so wie Ajax Amsterdam oder so. Ne?
Aber da will Werder ja hin. Also das haben sie ja, das hat ja Dirk Wintermann im Doppelpatz so in unserer Live-Folge ja auch angedeutet, ne, dass halt eben die Weiterentwicklung des Vereins auch in diese Richtung gehen soll mit Professionalisierung des Nachwuchsleistungszentrums etc. pp.
So, aber das hilft dir ja jetzt im Fall Woltemade nicht weiter.
Nein, darauf will ich jetzt auch gerade gar nicht hinaus, sondern ich will nur darauf hinaus, dass es natürlich auch eine große Rolle in der Entscheidung von Nick Woltemade gespielt haben kann, wahrscheinlich sogar wird, dass die Verantwortlichen vom VfB Stuttgart ihm aufgezeigt haben, dass sein Spielstil viel besser in das reinpasst, was Stuttgart vorhat.
Richtig.
Ja. Genau. Und dass sie ihm sagen, selbst wenn du hier in den ersten ein, zwei Jahren nicht unangefochtener Stammspieler bist, wirst du hier trotzdem auch fußballerisch ganz andere Voraussetzungen vorfinden, die dir viel mehr Möglichkeiten geben, dich weiterzuentwickeln.
Richtig.
Ja. Und ich könnte halt eben mir vorstellen, dass auch das ein Aspekt ist, der gar nicht zwangsläufig nach sich zieht, dass Nick Woltemade denkt, ich bin für Werder Bremen zu gut.
Nein,
nee, sondern dass ihm einfach nur eine andere Perspektive aufgezeigt worden
ja,
ist.
Ja, absolut so. Richtig. Stimme ich dir völlig zu. Und das, ich wollte das jetzt auch nicht als Argument für eine Arroganz sondern halt einfach, dass er gemerkt hat, ich kann in der Bundesliga bestehen und ich traue mir jetzt diesen nächsten Schritt zu. Ne? Denn es ist er ist bei Werder jetzt Stammspieler geworden, zumindest gehört dazu, hat er sich in die ersten 14 sozusagen ja fest reingespielt, eigentlich von Anfang an. Er war ja auch Anfang der Saison, hatte er ja auch Startelf Einsätze. So, und ich glaube schon, dass dadurch, dass er gemerkt hat, ich bin gut genug, um es auch noch eine Etage höher zu versuchen und mich dem Konkurrenzkampf bei Stuttgart zu stellen. Ne? Mhm. So, trotzdem muss ihm natürlich auch klar sein, und das wird ihm Stuttgart auch gesagt haben, mit null Scorern können wir dich nicht noch zwei Jahre durchziehen, wie in Bremen. Ne? Das können wir uns nicht leisten. Das konnte Werder machen, und Werder hat das ja nicht gemacht, weil er uns besser gemacht hat. Hat er ja nicht. Ja, er hat ja offensiv, wie gesagt, guck dir die Zahlen an. Ja? So, warum hat er die Spielzeit bekommen? Er hat die Spielzeit bekommen als Investment in die Zukunft. Ja,
ja.
Als Versprechen. Ne? Ich sag mal, das Ding, das 1:0 gegen Wolfsburg, sag ich mal, das er ja auf dem Fuß hatte. Ne? Ich meine, Boré macht den mit geschlossenen Augen rein. Aber den haben wir abgegeben mit dem Hintergedanken und auch mit der Ansage an Nick natürlich, dafür fördern wir dich. Ja, so, und das ist natürlich ein Investment, das Werder gemacht hat, in Woltemade zu investieren, ihm Spielzeit zu geben, obwohl klar war, dass er das nicht mit Scorern zurückgibt, weil er noch nicht so weit ist. Ja, so, aber mit der Hoffnung, dass er dafür verlängert und dann nächstes Jahr explodiert. Das hat jetzt nicht funktioniert, also Werder hat das umsonst investiert, und ja, davon profitiert jetzt wahrscheinlich Stuttgart, ne? Dass er diese Ausbildungszeit, diese Minuten sozusagen bei uns schon bekommen hat. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu dem System. Ne? Ich glaube, dass du völlig recht hast und dass das überhaupt ein Grund ist, warum manche Spieler den Verein wechseln und plötzlich explodieren.
Ja, genau.
Ja?
Exakt, so. Das meinte ich ja.
Das liegt natürlich bei jungen Spielern einerseits an der persönlichen Entwicklung. Du musst irgendwann gut genug sein, stabil genug sein. Ja, so, und so andere junge Spieler bleiben stecken oder haben in der Persönlichkeitsentwicklung ein Problem oder was weiß ich. So, das spielt natürlich eine Rolle. Aber zweitens natürlich auch das System, in das du neu reinkommst.
Ja,
das ist ja nicht nur bei Woltemade so. Du hast Erin Dingschi angesprochen, ja. Explodiert bei Heidenheim, ja, wenn wir uns dran erinnern, wie der bei uns war, da war er auch schon schnell. Aber also wirklich wie Falschgeld auf dem Platz. Ja. Schiss in der Büchs, wenn er in den Strafraum kam, auch, ich glaube, ein Tor geschossen in 40 Bundesligaspielen, in seinem allerersten, meine ich, in dem Jahr, bevor wir abgestiegen sind, so. Aber er war ja, er war ja nicht der Dingschi, den es jetzt gibt, so. Wenn er aber in ein System kommt, wie in Heidenheim, wo alles darauf ausgerichtet ist, ja, dass 8 Leute verteidigen, und vorne 2 die Sprints ansetzen zum Kontern und einer ist Dingschi, dann wird das natürlich, kommt das natürlich den Stärken, die Dingschi hat, sowas von hundertprozentig entgegen, dass er natürlich auch nur besser aussehen kann. Dasselbe Beispiel Jan-Niklas Beste, Linksaußen bei Heidenheim, ja. Der kam aus Regensburg, ja. Der hat ein Zweitliga-Ding so. Aber auch der in dem Spielsystem von Heidenheim funktioniert der perfekt, ja, weil da neben der Schnelligkeit und der Außenposition auch noch dazu kommt, dass die über Standards kommen und er der absolute Standardexperte ist. Also da auch plötzlich 15 Scorer auf dem Zettel hat.
Ja? Ja, und ich würde mich sogar zu der These hinreißen lassen, dass sowohl Beste als auch Dingschi bei weitem nicht so gut funktionieren würden, nicht so scoren würden, wenn Heidenheim nicht dieses irre, kräftezehrende 1-gegen-1 über den ganzen Platz
Richtig.
Spielen würde und diese hohen Ballgewinne erzwingen würden, womit sie ein ums andere Mal die Defensiven der Gegner irgendwie mit Hose runter erwischen. So, ne?
Exakt, und dass die überhaupt keinen Anspruch haben, spielerisch nach vorne zu kommen und den Ball zu halten, ja, das trainieren die gar nicht. Ja. Die wollen einfach verteidigen und dann schnell kontern und dafür sind die perfekten Spieler. Ja. Nimm zum Beispiel Mittelstädt von VfB Stuttgart. Ja, mittlerweile Nationalspieler und vermutlich der beste Linksverteidiger, den Deutschland aktuell gerade hat. Ja, aber erinnere dich, wo der herkam. Der hat 3 Jahre lang Graupenfußball bei Hertha BSC gegen den Abstieg gespielt. Der war nicht mal Stammspieler da. Ja.
Aber deswegen, und guck mal, das finde ich jetzt gerade einen sehr guten Punkt, um mal eine grundsätzliche Frage zu stellen. Ist das denn unter dem Aspekt, unter diesem Aspekt, den wir jetzt gerade ausgeführt haben, ist es dann nicht auch etwas, wo man es guten Gewissens akzeptieren kann, dass solche Spieler Werner dann auch verlassen?
Ja, man muss es akzeptieren. Also man muss ja kein gutes Gefühl dabei haben, aber ich glaube, man muss zumindest sehen, was Beweggründe sind und dass es mehrere gibt. Ja, so, und dass natürlich Stuttgart für Woltemade interessant ist aus den und den Gründen, die wir eben genannt haben, ey, das liegt auf der Hand. Und wie willst du dagegen argumentieren? Werder kann nicht 1 Million drauflegen, Werder kann nicht Champions League spielen und Werder hat jetzt die letzten Wochen auch nicht so performt, dass Nick Woltemade den Eindruck haben konnte, Mensch, jetzt geht's aber aufwärts.
Ja.
Also womit willst du ihn denn halten?
Ja, die einzige Frage, die man stellen muss, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr hypothetisch.
Aber lass uns das gleich mal machen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wollte noch mal eben auf diese, warum funktionieren Spieler plötzlich woanders?
Ne? Ja.
Wenn du nimm zum Beispiel, dazu kommt auch noch, welche Rolle und welches Vertrauen bekommst du dann in deinem neuen Team?
Ja.
Von welchem Trainer zum Beispiel? Nimm so Spieler wie Stöger oder Amiri. Ja?
Mhm.
Bankdrücker, jahrelang, unauffällig, kommen dann aber in Clubs oder in Teams wie Stöger in Bochum oder Amiri jetzt in Mainz, wo im Prinzip die komplette Mannschaftsstruktur auf diesen Spieler gewartet hat.
Ja, genau.
Ne? So wie es ja mit Cater bei uns geplant war. Weißt du? Das war ja auch, so haben wir ja auch Cater bekommen. Mit genau diesen Argumenten, mit denen Stuttgart jetzt Woltemade überzeugt hat. Nämlich zu sagen, du bist der Missing Link und wir bauen alles um dich herum auf. Ja.
Das glaube ich aber nicht, dass Woltemade das gesagt bekommen
hat. Nein, aber ich will ja nur sagen, aber nicht das, wir bauen alles um dich herum auf, aber dass gezielt gesagt wird, das planen wir mit dir, das ist deine Rolle und da sehen wir deine Stärken eher als da, wo du jetzt spielst.
Ja,
und das sind natürlich Argumente. Oder auch Team Ubuntu, nimm zum Beispiel Freiburg. Spieler blühen auf in Freiburg, ja, weil sie da ihre gemütliche Schwarzwald-Kuckucksuhren heile Welt-Dings haben, ja, und ein intaktes Team und eine klare Idee und so weiter. Und manche Spieler brauchen, dann explodieren da, ja.
Mhm.
So ein Grifo zum Beispiel,
ne,
der geht da auch nicht weg, weil er weiß, ich brauche das, unangefochten die Nummer 1 zu sein, wenn ich jetzt nach Dortmund gehe und mich da so im Konkurrenzkampf alle 3 Tage um einen Startplatz stellen müsste, verliere ich meine Leichtigkeit und Das heißt, das spielt ja auch eine Rolle. Und dann natürlich die Personality. Wie ist jeder Einzelne? Wie bist du mit Anfang 20? Sind die Charaktere ja auch völlig unterschiedlich?
Ja,
denn das darf man ja nicht vergessen. Und das vergessen, glaube ich, auch viele Leute, die da jetzt meinen, sie müssten da irgendwelche Interpretationen oder wollte Made das vorwerfen. Ey Mann, das sind immer noch Menschen, die Entscheidungen treffen. Ja, auch wenn sie erst Anfang 20 sind, treffen die ja Lebensentscheidungen. Das sind keine PlayStation-Figuren, wo du
gerade weil sie Anfang 20 sind.
Ja, mit dem Controller 200.000 Euro mehr gibst und dann, ich meine, so funktioniert ja Fußball nicht. Das sind ja alles Menschen. Ja, Union Berlin hat Spieler bekommen, weil die Frauen von diesen Spielern gerne mal in Berlin leben wollten. Ja, weißt du? So, das sind alles Argumente. Deswegen, ich will nur sagen, es gibt keine Wahrheit. Man kann nicht sagen, wollte mal der Arsch jetzt mit Treu. Er hat natürlich seine Punkte und seine guten Argumente. das so zu machen, auch wenn ich persönlich mich das enttäuscht, weil ich dachte schon, ne, denn man muss ja auch sagen, und da sind wir dann beim anderen Extrem, auf das wollten wir ja bestimmt auch noch kommen, das ist dann die Vorwürfe gegenüber dem Verein, das ist die Schuld des Vereins gewesen wäre, das wollte man. Das ist halt genauso Quatsch, ja, weil auch da gilt, viele Dinge fließen in so eine Entscheidung von so einem Spieler ein. Und das sollte man, glaube ich, auch respektieren, denke ich, ja, ne? Dass das keine Honks sind, ja, nur weil sie Fußballspieler sind, sondern dass die sich ja, dass die ja auch nachdenken und sich ihre Gedanken dazu machen.
Ja, und zumal du natürlich auch die Komplexität solcher Entscheidungen, wie gesagt, das sind ja Lebensentscheidungen, das sind ja Karriereentscheidungen, als Außenstehender einfach nicht beurteilen kannst, weil du nicht um die individuellen Verhältnisse der einzelnen Spieler weißt und nicht weißt, worauf legen die eigentlich genau Wert. Genau. Ja, da spielen ja auch familiäre Aspekte eine Rolle.
Finanzielle Gründe.
Ja, ich sag jetzt auch einfach mal ins Unreine, aber nur mal, stellt's euch nur mal vor, ja, keine Ahnung, schwerkranken Elternteil. Ja, dann überlegt sich ein Spieler, natürlich wechselt er jetzt schon in eine Stadt, die 910 oder 1000 Kilometer weg ist. Ja. Ja. Also ich, nur mal als exemplarisches, Beispiel, ne? Ja, ja, genau, ja. Nur ein Beispiel dafür, ne. Aber es gibt ja so viele auch im Privaten verwurzelte Gründe dafür, dass du eben dir genau überlegst, ob du wechselst oder nicht, über die die Öffentlichkeit im Normalfall überhaupt nicht Bescheid weiß. Ja. Gut. Deswegen gab es zum Beispiel ja auch bei Nick Woltemade immer dieses komische, hä, was ist mit dem los? Weil der sich ja in den bisherigen Transferphasen, also in den zurückliegenden Jahren, immer dagegen gewehrt hat, sich verleihen zu lassen. Werder immer zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ey, eigentlich wär's jetzt, du machst gerade wirklich Schritte. Lass dich verleihen, sammel in einer niedrigeren Liga jetzt Spielpraxis, dann machst du den nächsten Schritt.
Ja, und was Nick Woltemade ja auch aufgegangen ist dann, ne?
Naja, aber das hat er ja wirklich dann erst, also das muss man dann ja wirklich sich genauer angucken. Das hat er ja erst gemacht, nachdem ihm die Pistole, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Ja, Werder hat schon in den Transferphasen, bevor er sich im vergangenen Sommer hat nach nicht im vergangenen, sondern im Sommer davor, also 22, bevor er sich nach Elversberg hat verleihen lassen, hat Werder schon im Winter 21/22 und im Sommer 21 Nick Woltemade geraten, lass dich verleihen, sammel Spielpraxis. Und in den beiden Fenstern hieß es über die Medien immer, Nick Woltemade habe gesagt, nein, er bleibe hier, er wolle sich bei den Profis durchsetzen. Als Spieler, der aus der Jugend direkt in den Profibereich gewechselt ist, der hat ja kaum Spiele in der U23 gemacht. Ja, also der ist wirklich einer der wenigen Spieler gewesen, die direkt auch einen Platz im Profikader aus der Jugend bekommen haben. So, Werder hat ihm immer ans Herz gelegt, lass dich verleihen, sammel Spielpraxis, dann wirst du schnell besser. Er hat das immer abgelehnt und gesagt, ich möchte mich bei den Profis durchbeißen. Dann hat er im Sommer 22 eine sehr, sehr gute Sommervorbereitung gespielt. Ja, und Werder ist dann aber zu dem Schluss, das war ja die Saison nach dem Aufstieg, ja, ist dann aber zu dem Schluss gekommen, pass mal auf, guck dir mal an, wer auf deiner Position vor dir ist. Wir haben ein starkes, erfahrenes, eingespieltes Mittelfeld aus der Aufstiegssaison. Mhm. Ja, die werden vorne, vorne auch.
Vorne Dux Füllkrug ja noch.
Genau. Dux Füllkrug und im Mittelfeld ja auch, also Schmiedi und wer da halt sonst alles noch dabei war. Und ich war, kann mich noch erinnern, ich habe das extra nochmal nachgelesen, er hat in dem Sommer eine gute Vorbereitung gespielt auf der 8. Ja, er hat in Vorbereitungsspielen immer auf der 8 gespielt, hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat da auch wirklich Leistungen gezeigt, die auch in den Medien honoriert worden und erkannt worden sind, um dann zu Beginn der Pflichtspiele, das war Pokal in Cottbus, nicht mal in den Kader berufen worden zu sein. Ja, und das war genau die Diskussion, wo es dann nochmal hieß, wird der jetzt doch noch verliehen oder nicht? Mhm. Und ich vermute einfach mal, dass das dann halt eben auch in der Analyse der Verantwortlichen bei Werder die Schlussfolgerung war, der hat so viele erfahrene, gute Leute vor sich, der wird hier wenig Zeiten bekommen.
Dass ja, ihm das klar, dann ans Herz gelegt haben. Das haben sie ihm ja auch gesagt, ne?
Genau. Und dann, dass er auch dort erstmal gemauert hat und dann hat er gemerkt, okay, die berufen mich jetzt nicht mal mehr in den Kader. Und dann kommt natürlich auch der Berater und sieht irgendwann, den Sand durch die Finger rinnen. Und dann haben sie sich ja sehr, sehr spät erst für die Leihe nach Elversberg entschieden. So, und da hat er dann, das war ja für ihn dann wirklich Best Case.
Ja.
Da hat er dann ja wirklich gezündet, ne? Genau, aber und jetzt überleg mal, was macht das mit Nick Woltemade, wenn er das mit Werder erlebt? Ja? sich dann ausleihen lässt, weil irgendjemand in seinem Umfeld oder er selbst auch zu dem Schluss kommt, scheiße, für meine Karriere muss ich mich jetzt langsam mal anbieten, weil mein Vertrag bei Werder geht auch dem Ende zu.
Ja, richtig.
Ja. Und dass er dann halt eben jetzt möglicherweise das auch ein Aspekt in seinen Überlegungen ist, wie verhalte ich mich Werder gegenüber? Ja, und wie dankbar muss ich Werder? Aber den Gedanken kann man ja auch mal zulassen.
Ja, klar, natürlich muss man.
Ne? Und dass er dann natürlich wiederkommt und sagt, so, jetzt guck mal, was ich in Elversberg gemacht habe. Ja, und jetzt gehe ich in mein letztes Vertragsjahr als bester Spieler der dritten Liga und als jemand, der in der Bundesliga immer mehr Spielzeiten bekommen hat. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert.
Ja.
Und dass dann ein Verein kommt, der nächstes Jahr mutmaßlich Champions League spielt und ihm auch mehr bietet als Werder und er sich eben dann auch im Umkehrschluss möglicherweise Werder gar nicht mehr so sehr verpflichtet fühlt, weil er vielleicht auch enttäuscht ist von der Art und Weise, wie über bestimmte Zeiträume mit ihm umgegangen worden ist. Gar nicht in der letzten Saison, aber über bestimmte Zeiträume in den letzten 9 Jahren bei Werder, könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann letzten Endes auch dann irgendwann das Zünglein an der Waage ist, was ihn dazu gebracht hat zu sagen, komm, dann jetzt bin ich 22, ja, Mamas Essen habe ich mir jetzt auch genug abgeholt, jetzt probiere ich es mal in einer neuen Stadt. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Lustigerweise habe ich gelesen, ich glaube im Forum von Transfermarkt und auch hier Timo aus der Werde-Gruppe, lieben Gruß, hatte das auch nochmal reingestellt. Angeblich wollte Made seit der Kindheit VfB-Fan.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Ja, der Vater glühender VfB-Fan und er immer in VfB-Bettwäsche geschlafen.
Ja, okay, dann.
Ich habe es nur in diesem Foren gelesen, aber
halt. Es kommt zusammen, was zusammengehört.
Ein paar Mal. Gut, auch das wird am Ende nicht den Ausschlag gegeben haben. Ja, okay. Mit deinen Ausführungen sind wir dann aber praktisch am anderen Ende der Motzkette.
Ja.
Ne? Also die ja nun wirklich gegen von alle Jute, du Arsch, wir brauchen dich nicht, du Treuloser. Ja. Ne? So. Ja. Also der Spieler ist einfach doof, ging ja bis hin zu ein junger Spieler geht zum Champions League Club, bedeutet alle sind gescheitert.
Ja? Ja, genau.
Das ist natürlich genauso ein Bullshit.
Ja, genau. Ja?
So, das ist natürlich genauso ein Bullshit. Aber was du eben angedeutet hast, ob da nicht vielleicht auch Teile seiner Begründung liegen, nämlich in dem, wie er sich behandelt fühlte die letzten 9 Jahre, hattest du ja eben angedeutet.
Ja,
ne? Und das war ja auch Tabelle, häufig zu lesen, ja, die haben sich nicht genug gekümmert. Also, da würde ich ehrlich gesagt echt widersprechen, weil aus mehreren Gründen. Erstens, wie du eben meintest, ist er einer der wenigen gewesen, Jugendspieler, die, wo man gesagt hat, okay, du möchtest nicht von zu Hause weg, dann verleihen wir dich eben nicht und U23 und du willst, okay, dann ziehen wir dich direkt in den Profikader. Obwohl er damals ja nun wirklich, also eher, ich sag mal, eher der Lulatsch war, der überhaupt noch keinen Körper hatte und so. Also der ja nie im Leben zweite Liga alleine schon körperlich hätte spielen können. Der ist ja erst so breit und stark und stabil geworden, auch durch dieses Jahr in Elversberg. Und ich glaube, als er danach zurückkam und es alle wussten, der Vertrag läuft aus und alle wussten, das ist ein großes Talent, U21-Nationalspieler war er auch schon, gab es ja wohl den Deal zwischen Werder und Woltemade. Wir geben dir Spielzeiten, ne? So, du kriegst deine Chance, die du forderst, ist in Ordnung. Und dafür prüfst du mal wohlwollend, ob du uns dann nicht noch länger so. Und da muss ich sagen, diese Spielzeiten hat er ja bekommen. Also mit 0 Scorern 23 Spiele zu machen, finde ich schon ein Vertrauensbeweis, wo man jetzt nicht sagen kann, ich hatte zu wenig Welpenschutz.
Nee, das sehe ich komplett anders.
Okay, spannend, warum?
Also, naja, was heißt komplett anders? Aber ich finde, dass da einfach auch noch andere Aspekte durchaus eine Rolle spielen. Man muss natürlich auch, finde ich, gucken, wieso macht Werder das? Werder befindet sich jetzt mit einem Spieler, wo sie ganz genau wissen, der Typ ist einfach, der hat Anlagen, die können wirklich wertvoll sein. Also auch unter dem Selbstverständnis, das Werder immer nach außen getragen hat, Werder soll jetzt wirklich zu einem Verein, soll bekannt werden als Verein, der Talente zuverlässig entwickelt und sie mit Mehrwert verkauft.
Das hat ja jetzt damit gar nichts zu tun, weil...
Doch, hat es, natürlich.
Ja gut, okay, aber die Woltemade-Jugendstory ist ja schon, er kam ja schon als Profi zurück.
Ja, aber so. Aber Werder gibt ihm doch auch Minuten und Spielzeit, weil sie ganz genau wissen, dass sie das als Argumente für die Vertragsverhandlungen in seinem letzten Vertragsjahr brauchen.
Richtig, das war im Prinzip das einzige Argument, das Werder hatte.
Ne? Ja, genau. Ja, genau.
Hier aber, hast du aber Vertrauen, das hat möglicherweise auch eine Rolle gespielt. Hier hast du einen Stammplatz. Ja, aber genau, aber hat er das dann nicht bekommen? Also, was ist denn dann, wo hat man ihn denn, wo liegt denn die Vernachlässigung vor, die da immer rein interpretiert wird, wenn er hat doch die Zeiten bekommen?
Ja, ja, aber okay, also da muss ich mich natürlich ganz klar, das muss ich natürlich ganz klar unterscheiden. Vernachlässigung unterstelle ich da null, sondern vielmehr einfach, sie haben ihm die Perspektive nicht bieten können.
Ja, aber das ist ja, ja, okay, da meine ich das, oder Wertschätzung, Perspektive, wie auch immer. Aber wenn du mit dieser Bilanz, Offensivspieler 0-0, ja, ja. 23 Mal kommst und ja. weiter nichts triffst und dann auch ja. noch Stammspieler wirst.
Ja.
Ja.
Naja,
und
ja.
Mhm. So, wo ist denn das zu wenig Vertrauen?
Nein, Vertrauen nicht, sondern Perspektive. Und ja, die Perspektive, die Perspektive ist für mich, dass Nick Woltemade nach wie vor in einem System spielt, das ihm nicht 100% liegt.
Ach so, okay. Dann bin ich komplett bei dir.
Ja. Ja. Also mit Perspektive meine ich, dass ein Hoeneß hingeht und sagt, pass mal auf, und mit dir haben wir Folgendes vor. Du wirst bei uns diese alles und diese klar. Rolle spielen. Das kommt deinem Spiel viel, viel besser entgegen. Dazu hast du noch die Möglichkeit, Einsatzminuten international zu sammeln, was dich komplett weiterbringt in deiner Entwicklung.
Absolut.
Das ist einfach eine andere Perspektive.
Ja, absolut. Dann habe ich es falsch verstanden. Und natürlich dazu kommt die Perspektive, international zu spielen und so weiter.
Genau.
Die natürlich Werder ihm nicht anbieten kann. Werder hätte ihm anbieten können, Stammplatz, Vertrauen, wichtige Rolle im Team.
Genau.
Ja, hat ihm das ja auch angeboten und hat ihm, finde ich zumindest, das ja auch geliefert durch dieses Vertrauen, trotz dieser kompletten Ungefährlichkeit.
Ja. Aber immer mit der Einschränkung, das Ganze aber zumindest unter dem Trainer Ole Werner in einem System, in dem du dich den vorhandenen Rollen Richtig. Anpassen musst.
Exakt.
Und ein Stück weit vielleicht auch dein Spiel verändern musst.
Ja klar, das musst du.
Genau, und wenn dann ein Verein kommt, der sagt, pass mal auf, wir geben dir mehr Geld, du spielst bei uns möglicherweise auch Champions League und unser System kommt deiner Spielanlage viel mehr entgegen, da bin ich dann ehrlicherweise auch dabei, als jemand zu sagen, der seine Karriere auch durchdenkt Richtig. Und sagt, ich bin jetzt 23, ich muss den nächsten Schritt machen, dann verstehe ich sogar.
Darüber müssen wir nicht reden. Ich verstehe den Schritt total. Ja? Das ist nicht das Ding. Die Frage war ja, wie hätte Werder das verhindern können? Und wie?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht.
Und daraus konstruiert sich dann ja die Frage, ist dem Verein Vorwurf zu machen oder nicht? Ja,
ja genau.
So,
und ja, der einzige Vorwurf, den du machen kannst, und das ist aber so hypothetisch, dass ein Verein wie Werder, der immer klamm war, dass man den Vorwurf eigentlich doch nicht machen kann, ist aber Nick Woltemade sehenden Auges in sein vorletztes Vertragsjahr in die dritte Liga zu verleihen, wohl wissend, dass wenn er dort zündet, er wiederkommt und ohne verlängerten Vertrag in sein letztes Vertragsjahr geht.
Aber ey, ganz ehrlich, war das abzusehen? Also das ist doch nicht absehbar und auch und auch da gilt ja, wir sind ja nicht an der PlayStation, auch da den Vertrag kannst du natürlich versuchen zu verlängern, aber auch das müssen ja beide Seiten wollen.
Ja.
Ne?
Ja.
Nein, aber darum, es geht ja nicht darum, also, dass er die bessere Perspektive hat, dass ihm das System eher entgegenkommt und dass ihn vielleicht auch Hoeneß eher abgeholt hat als Ole Werner und dass es natürlich auch doppelt so viel Geld gibt, davon mal ganz abgesehen, als er jemals verdient hat und da natürlich auch sein Berater prozentual dran bitte, also auch da eher diesen Schritt forciert. Das sind ja alles Dinge, die Werder im Prinzip nicht beeinflussen kann. Ich glaube, der einzige was man Ole Werner zum Beispiel auch, finde ich, nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht genug Spielzeit bekommt. Also Werder hat ja sein Versprechen gehalten an Woltemade. Ja, so. Er hat ja die Spielzeit bekommen, die er gefordert hat. Ja,
ja.
So. Und trotzdem hat Woltemade jedes Recht zu sagen, okay, ihr habt sie mir gegeben, vielen Dank dafür, ich bin besser, dadurch bin ich jetzt plötzlich interessant für Stuttgart, danke Werder, ja. Aber das verpflichtet mich ja nicht, trotzdem zu bleiben. Da hat er natürlich auch einen Punkt. Aber ich glaube, das Einzige, was man wirklich Werder vorwerfen muss, ist, dass in den letzten Wochen die Entwicklung so war, dass da glaube ich, auch die letzten Restzweifel bei Nick ausgeräumt waren und er, wenn er den Anspruch hat, europäisch zu spielen, gesehen hat in den letzten Wochen mit Werder, wird das nichts nächstes Jahr.
Ja, und ich glaube, was halt eben auch eine Rolle spielt, und darüber haben wir ja noch auch überhaupt nicht gesprochen, ja, was für eine Nachricht sendet auf der anderen Seite eine Verpflichtung eines Grüll an jemanden wie Woltemade? Ja, da kommt, die holen jetzt noch einen Flügelspieler, der als einer der offensivgefährlichsten Spieler der österreichischen Liga zu Werder kommt, ablösefrei, ja, der also quasi das Platzangebot im Sturm Stand jetzt nochmal deutlich verengt, ja. Das sind, glaube ich, auch alles Aspekte, die in den Überlegungen von Nick Woltemade eine Rolle spielen.
Ja, so. Gut, okay, Konkurrenz hat er in Stuttgart natürlich auch und keine schlechte.
Ja, ja, klar, aber wie gesagt, da kommen dann wieder die anderen Aspekte ins Spiel. Perspektive aufzeigen, ja. und angezündet werden von einem neuen Trainer, auch mal was Neues probieren, ja, mit Leuten, mit mehr Nationalspielern zusammenspielen. Ja, 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 klar.
Wie gesagt, und die VfB-Bettwäsche, wenn das Gerücht denn stimmt. Ja. Nein, aber wie gesagt, also auch da denke ich, gibt es keine Wahrheit. Ja, keine endgültige Wahrheit. Weder ist Nick Woltemade der egoistische Arsch, der unseren geliebten Heimatverein verrät, ja, noch ist Werder Bremen irgendwie, hat alles falsch gemacht, und es wäre ein leichtes gewesen, mit zwei Gesprächen mehr den zu halten. Es stimmt einfach beides nicht.
Ja, ich glaube, wie du es gerade auch sagst, ne, das muss man halt einfach wirklich differenzierter betrachten. Das Einzige, und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Außendarstellung, da mache ich Werder gar keinen Vorwurf, ne, aber es wirkt halt einfach unglücklich, wenn Werder sich mit dem, auch gerade nochmal im Zuge des Investoreneinstiegs, als Verein positioniert, der sagt, wir wollen den Verein auch finanziell nachhaltig wieder nach vorne bringen, indem wir es uns zur Aufgabe machen, talentierte Spieler bis in den Profibereich zu entwickeln, um sie dann irgendwann so zu verkaufen, dass sie auch nachhaltig helfen, den Verein wieder finanziell auf bessere Beine zu stellen. Da ist natürlich ein ablösefreier Abgang eines U-Nationalspielers einfach eine schlechte Message, auch wenn alle Rahmenbedingungen, die wir gerade genannt haben, natürlich komplett nachvollziehbar sind und deswegen auch ausdrücklich daraus kein Vorwurf an den Verein abzuleiten ist, aber gerade auch gepaart mit der ja nun auch heute verkündeten, mit dem gezwungenen Verkauf von Eren Dingci, der auch ein Eigengewächs ist, der auch in der Bundesliga jetzt gezeigt hat, dass er es kann und nun unter seinem aktuellen Wert verkauft wird, ist das nicht, ja, wirkt das komisch, aber ich bin mir sicher, dass sie daraus lernen werden und dass das halt eben dann auch im Umgang mit jungen, talentierten Spielern auch vertragssituationstechnisch in Zukunft anders gehandelt wird.
Na, ich weiß gar nicht, ob es anders gehandelt wird, weil du kannst es ja gar nicht anders handeln und es hängt ja immer noch bei jedem einzelnen Spieler, hast du ja keine Garantie, wie der sich entscheidet und ne, was wir eben schon meinten und welche Kriterien da eine Rolle spielen. Also klar ist das bitter, den jetzt ablösefrei zu verlieren, Woltemade, ne, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ich finde mit diesem Investoren-Dings, ich meine, das ist jetzt 3 Monate her, dass sie das Konzept und diese Vertragsverhandlung mit Woltemade und die Gespräche, die laufen seit über einem Jahr, weißt du? Also, ob man da schon, aber grundsätzlich hast du recht. Was ich viel schlimmer finde in Sachen Außendarstellung ist, dass Werder das offenbar von Nicks Instagram-Seite erfahren hat. Das finde ich eine viel schlimmere Außendarstellung, dass aber nicht das ja, der Verein das, ja, das bekannt gibt.
Das ist ja aber mutmaßlich dann auch dem Verein nicht vorzuwerfen, wenn der Spieler da eine eigene Tour fährt.
Ja, so, trotzdem, ne? Steht der Verein halt doof da.
Ja, genau. Ja, und ich finde,
überrumpelt da.
Ich finde im Übrigen auch, also du kannst natürlich auch mit Blick auf so etwas, wenn du das konsequenter mit Leben füllen willst, dieses Nachwuchs entwickeln, kannst du natürlich ein paar Stellschrauben drehen, indem du denen länger Verträge gibst, indem du auch die Leihgeschäfte längerfristiger anlegst. Stichwort ist, wir verleihen nur noch, wenn sie danach nicht mehr ein Jahr, sondern mindestens 2 Jahre Vertrag noch bei uns haben. Ja. Kann man ja alles so ein bisschen verstehen.
Aber auch diese Verträge müssen ja beide Seiten unterschreiben. Ne? Und du kannst dir das natürlich zur Aufgabe machen, aber wie gesagt, ich sage nur Hashtag PlayStation, du drückst ja nicht auf ein paar Knöpfe und dann verlängert der. Wenn du, hast du gerade eben selber erzählt, ne, dann kannst du dir 1000 Mal vornehmen, leihen und dann muss man aber mindestens 2 Jahre, ey, bei Woltemade, da haben sie 3 Jahre diskutiert, bis der überhaupt bereit war, sich verleihen zu lassen. Ja. So, und da ist halt immer die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Ja, so, und da darf man auch nicht die Macht der Spieler, vor allem der großen Talente, unterschätzen, denn die machen den Preis. Ja, die Vereine hecheln denen hinterher mittlerweile. Und du siehst das ja auch an anderen Standorten gerade. Ne? Nimm den Bayer von Hoffenheim, der ist jetzt bei Leverkusen auf dem Zettel. Ja? Und Hoffenheim wird den auch nicht halten können, vermutlich. Ne? Dieser Rechtsverteidiger Augsburg, Babu, sie wollen den unbedingt verlängern. Er wird wahrscheinlich nicht zu halten sein. Er weiß noch nicht, wo er hingeht, aber ne? Woanders verdient er mehr Geld. So, du hast ja überall, hast du ja diese Karriereschritte von jungen Spielern. Ne? Und ja, man muss es halt, es ist immer ein Einzelfall, es hängt immer vom Charakter ab und von den Umständen und so weiter. Aber zu denken, dass Vereine da wie so eine Marionette an den Strippen ziehen und ne, dass sich das irgendwie wie beim Fußballmanager auf dem Computer das Team zusammenbasteln lässt, so ist es halt einfach nicht.
Für mich reduziert es sich jetzt letzten Endes mit einem Tag Abstand zu der gesamten Geschichte wirklich auf einen wesentlichen Strang. Und das ist, nachdem meine erste Enttäuschung als Werder-Fan darüber verflogen ist, dass ein Spieler, der hier auch schon in frühester Jugend bei Werder gespielt hat, nun ablösefrei den Verein verlässt, steht für mich jetzt im Fall Woltemade unterm Strich. Wir verlieren einen Spieler, der sportlich ehrlicherweise für uns kaum einen Mehrwert geboten hat. So empfinde ich es. Ja.
Der immer nur ein Versprechen war bisher. Ne?
Ja, ne, den verlieren wir und wir bekommen dafür ebenfalls ablösefrei einen Spieler, der in Österreichs erster Liga bereits nachhaltig nachgewiesen hat, dass er gefährlich, schnell und fußballerisch stark ist und der auch im erweiterten Kreis der österreichischen Nazio steht, ist jetzt für mich erstmal rein sportlich gesehen eine Situation, mit der ich umgehen kann.
Ja, und es so, ist ja auch das einfach das Business as usual. Ja. Ne? Also wir sind ein schlechter Bundesligist und verlieren unsere guten, talentierten Spieler an den guten Bundesligisten. Und der schlechte Bundesligist holt sich dann die besten Spieler vom Verein aus einer schlechteren Liga, nämlich in Österreich. Ja. Das ist ja nun irgendwie der Lauf der Dinge. Und ich verstehe auch nicht, wie man da so eine Panik jetzt und so eine Untergangsstimmung entwickelt. Weil das sowas spielt sich doch jedes Jahr ab.
Ja,
und das ist doch wirklich das Normalste der Welt. Und auch noch mal eine andere Frage, nämlich, was auch häufig zu lesen war, typisch Werder. Spieler gehen ja, weg und woanders explodieren sie.
Ja, dann das passt halt jetzt in diese Panik auf der Titanic-Stimmung.
Ja, so, aber ne? Zu mehr passt es auch nicht, ey. Weil, na klar, gibt's diese Beispiele, aber es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Ja, denk mal zum Beispiel an Delaney und Augustinsson.
Ja.
Nie wieder so gut gewesen wie bei Werder.
Ja. Was Ailton.
Ailton saß ein Jahr auf der Tribüne, bis er überhaupt mal seinen ersten Einsatz für Werder gemacht hat. Ja. Chiarodia.
Ja.
Wie viel? Ja. Ich glaube, der hat weniger Minuten als Naby Keita gespielt bisher. Ja.
In der Bundesliga, ja.
Buchanan, Grujew, Berkey haben wir alle abgegeben. Ja. Und ich glaube, das waren alles gute Entscheidungen. Dingschi ist ein Gegenbeispiel. Ja. Oder Woltemade und Jinma zum Beispiel kommen aus der dritten Liga und explodieren dann bei uns.
Ja, aber ich wollte...
Sowas gibt es ja auch halt, ne?
Also ich finde, wir müssen jetzt auch mal ganz... Also ne, ich finde, was du gerade gesagt hast, einen total guten Punkt, nämlich die Brücke zu schlagen zu Aaron Dingschi.
Ja.
Weil dessen Wechsel zu Freiburg nun just vor unserer Aufnahme heute auch bestätigt worden ist. Für 5 Millionen wechselt er zum SC Freiburg.
Ja.
Ist das was, worüber du dich ärgerst oder wo du sagst, nee, ist okay?
Ich finde das okay.
Ja, ich auch.
Ich finde das okay und ehrlich gesagt überrascht es mich auch überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass das eine kluge Entscheidung ist, nach Freiburg zu gehen an seiner Stelle. Und ich glaube, das ist ein guter nächster Schritt für ihn. Wenn man sich mal überlegt, ne, also was hat ein Aaron Dingschi für einen Marktwert jetzt höher 10. als 10. Ne? Aber
sagt Transfermarkt.de, ne?
Als wir diesen Leihvertrag mit der Kaufoption von 5 vereinbart haben.
Ja, ne? Nee. Nee, die Kaufoption ist Teil seines Vertrages und nicht des Leihvertrages.
Richtig, also zwei verschiedene Sachen. Ja? Wir haben den Vertrag verlängert mit der Kaufoption mit der fixen Ablöse 5. Und haben ihn dann verliehen. Ne?
Wenn ich das richtig weiß, ist das aber auch aus dem Zweitliga-Jahr noch, ne? Die Verlängerung. mein, also gefährliches Halbwissen. Nee, aber unter dem Aspekt ist ja die Ausstiegsklausel 5 Millionen auch nochmal anders zu bewerten, wenn das stimmen sollte.
Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ja. Als diese Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben wurde, weißt du, wo da der Marktwert lag bei ihm?
Ja, wahrscheinlich bei 200.000 oder so.
Bei knapp 1 Million.
Ja.
So. Und auch da, keiner konnte wissen. Und also vor 2 Jahren, wenn man uns gesagt hätte, vor 2 Jahren, ja, als Dingchi auch der torungefährlichste Nachwuchsstürmer noch der zweiten Liga war, ja, dass für den jemand mal 5 Millionen bezahlt, wir hätten uns kaputt gelacht.
Exakt, ne? Genau das.
So, und das meine ich nur. Das ist, nun 2 Jahre kommt uns vielleicht nicht lange vor. Klar, wenn man natürlich motzend im Kinderzimmer sitzt und erst 17 ist, kommen einem 2 Jahre wie eine verdammt lange Zeit vor und man denkt, Werder hätte alles falsch gemacht. Aber man muss das ja Ganze im Kontext sehen. So. Und bei Dingchi, muss ich sagen, finde ich 5 Millionen noch einen guten Preis.
Ja.
Ehrlich gesagt, viele sagen, sie seien mehr verärgert über den Dingchi. Mir geht's andersrum. Ich ärgere mich mehr über den Woltemade Abgang.
Bei Dingchi ist es halt einfach, auch vielschichtiger, ne? Also bei Dingchi ist es natürlich so, ey, der geht weg. Und wenn du vor der Saison, wenn dir jemand gesagt hätte, pass mal auf, der kommt nicht wieder, aber ihr kriegt jetzt 5 Millionen. Hätten 98% aller Werder-Fans sofort eingeschlagen. Ja. Sofort.
Natürlich.
Ja. Und da spielt genau das eine Rolle. In Heidenheim funktioniert der, weil er das hundertprozentige Vertrauen genießt und weil das Spielsystem nicht zuletzt auch auf Spielertypen wie ihn ausgelegt ist.
Richtig.
Ja. Das würde nämlich auch bedeuten, dass nur, weil Werder den noch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, besitzt, ja, und sie den wiederholen, dass der wahrscheinlich in unserem System im nächsten Jahr wieder genauso Probleme hätte.
Ja, oder wir müssten ein anderes System spielen.
Das wollte ich gerade sagen. Andersrum wird ein Schuh draus, dass Werder möglicherweise dann, wenn sie ihn zurückbekommen hätten, auch dann mit dem, was er jetzt dieses Jahr geleistet hat, möglicherweise das Spielsystem ein bisschen anpassen auf seine Bedürfnisse. Ja. Aber unterm Strich bleibt, die 5 Millionen jetzt zu bekommen für einen Spieler, der uns bislang sportlich null weitergebracht hat, das muss man ja dann auch mal sagen, ja, ist für mich erstmal etwas, womit ich leben kann. Und das ist immerhin ein Skelly Alvero.
Ja, richtig. Also kann ich auch deutlich eher mit leben, als dass Woltemade ablösefrei geht. Das ärgert mich, wie gesagt, mehr, weil er ja im Team war, ja, und ja eigentlich alles so, wie es mal ursprünglich erträumt wurde, ja eigentlich auch gekommen ist, bis auf dass er nicht getroffen hat. Ja. Und dass er jetzt nicht bleibt. Aber auch Dingchi, weißt du, hat er ja auch mehrere Interessenten aus der Bundesliga, wahrscheinlich auch größere Vereine als Freiburg. Aber warum geht er nach Freiburg? Weil er auch genau da, wie wir am Anfang der Folge drüber gesprochen haben, seine Punkte hat. Das System ist ähnlich wie in Heidenheim. Ne? Du hast einen zentralen Stürmer, schnelle Außen. Ne? Das ist genau da, wo er reinpasst. Er hat ein intaktes Team, ne? Er hat keine mediale Stressstadt irgendwie. Also ich glaube, alles, was ihm an Heidenheim gut getan hat, hat er jetzt in Freiburg auch wieder nur eine Stufe drüber. Ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen.
Ja, ich auch total. Und nochmal, das Geld können wir gut gebrauchen, dass wir jetzt nicht gemäß seinem aktuellen Marktwert bezahlt werden. Das ist dann halt eben auch Teil der Gesamtgeschichte. Aber immerhin ist es Geld, was Werder wirklich auch gut tut. Ja, muss man ja auch mal sagen. Also trotz allem, das ist ja nach wie vor schon auch echt noch eine beträchtliche Summe. Und insofern, dann haben wir Klarheit. Dann wissen wir, in welche Richtung wir den Kader jetzt auch schon mit Blick auf die neue Saison entwickeln können, sollen, wollen, ja, und müssen nicht noch uns überlegen, eventuell doch auch noch auf Dingchi ausrichten.
Ja, gut, okay, aber das klingt mir jetzt aber auch zu positiv, weil auf der anderen Seite, klar, ne, aber musst du halt auch erstmal für 5 Millionen so eine Granate, wie sie Dingchi jetzt ist, musst du halt auch erstmal wieder kriegen, ne? Also das jetzt nur positiv zu verkaufen, das ist schon bitter, 2 große Talente innerhalb einer Woche zu verlieren. Das ist, glaube ich, kann man jetzt auch nicht komplett schönreden, aber ich glaube, das ist bitter für Werder und finde ich, das ist auch nicht wegzudiskutieren. Die Frage ist halt, ne, wenn man nach den Ursachen fragt, sollte man dann vielleicht doch berücksichtigen, dass da mehrere Dinge eine Rolle spielen bei mehreren Playern in dem ganzen Game, ja, und da, ja.
Wir machen nichts, folgenden Deal.
Man es nicht sich zu billig machen darf, den Satz wollte ich noch sagen. Und ja. Es gibt da kein Schwarz und Weiß. Es ist das fucking Geschäft.
Ja, wir machen folgenden Deal. Du gibst mir ein Zeichen, wenn ich dich aus der Wuthöhle rausholen soll und du wieder bereit bist, im Platze meines Bootes des Optimismus dich hinzusetzen und mit mir gen Sonnenuntergang zu segeln.
Ja, das mache ich gleich. Mache ich gleich. Ich wollte nur nochmal sagen, weißt du, wo ich zum ersten Mal als Kind, ja, als Fußballfan, als Junge geschnallt habe, wie wichtig oder wie das nicht jeder geile Spieler auch in jedem Team funktioniert. Erzähl Andi mal. Herzog.
Ja, gut.
Mhm. Andi Herzog, unser Werder-Üsi, ja, ein Zehner, ich sag mal, der Mittelfeld-Mozart. Der Mittelfeld-Mozart war das bei
Andi,
uns. Ja. Der beste Zehner der Liga, ja. Ein Künstler, Zauberfuß, mega geil. Du kennst es auch noch, wir haben ihn geliebt, ja. Andi Herzog. So. Ja,
natürlich.
Was macht er irgendwann? Lässt er sich nach München locken, zu Bayern, weil er der beste Zehner der Liga war, also kauft Bayern die Konkurrenz. Das war ja immer das Prinzip über Jahrzehnte bei denen. So, Andi Herzog bei Bayern und ich dachte als Junge, oh, ist das mein Andi, jetzt ist der auch noch bei Bayern, jetzt ist ja Bayern unschlagbar. So, Andi Herzog, ich glaube, der hat 3,5 Spiele gemacht in München. Jo. Der ist überhaupt nicht klargekommen. Ja. Er ist unter diesen ganzen 20 Alpha-Tieren damals in dem Kader völlig untergegangen. Ja. Die Szene, die im Kopf bleibt von ihm, ist, wie Olli Kahn, ja, im Bayern-Tor, Herzog im Bayern-Trikot am Nacken packt, kannst du dich dran erinnern, im eigenen Strafraum, ihn am Nacken packt und hin und her schüttelt und ihn dann so wegstößt wie so ein kleinen nervigen Jungen, ja, also eine Demütigung im Olympiastadion, so, und Andi Herzog kommt zurück und ist wieder der beste Zehner der Bundesliga.
Ja.
Also so viel zu dem Thema, ja. Oder Mesut Özil damals,
Vincenzo
bei Schalke,
Grifo.
Das größte Talent aller Zeiten, aber so ein scheiß Umfeld, Nerv, Druck, kommt nach Bremen, ist plötzlich frei im Kopf und spielt sich zu Real Madrid, ja. Solche Beispiele gibt es ja ständig und in jeder
Vincenzo
Saison.
Grifo. Hm? Grifo, genau das Gleiche.
Ja, wahrscheinlich auch, ja.
Bei Freiburg, ja, ne? Von Freiburg, wohin ist er dann gegangen? Zu Gladbach, da komplett runtergegangen. Ja. Ja, und dann wieder zurück zu Freiburg und wieder Topspieler.
Genau.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Und diese zwischenmenschlichen Dinge, ja, diese küchenpsychologischen Dinge. Und auch wenn man weiß, dann das sind 20, 21-jährige Bubis, ja, so, die bisher in ihrem Leben noch nicht viel gesehen haben, außer Mama, Papa und Fußballinternat, so, dass die ja auch dann in einer Phase der Reifung, der Entwicklung sind, wo man auf richtig gute, aber auch auf richtig beschissene Ideen kommen kann in dem Alter. Das muss man ja, das ist ja, kann man von außen überhaupt nicht beurteilen.
Ja.
Ja, das und deswegen, nur noch mal dazu.
Ja.
Ja. Also nicht der ist schuld oder der, sondern alle sind schuld. Und der wollte mal, der trägt jetzt bis Saisonende nur noch Medizinbälle, den Magathügel hoch.
Ja.
Meinst das du, der ist, spielt jetzt da, noch?
Also alles andere würde mich enttäuschen.
Ja.
Ja. Jetzt finde ich auch The Walk of Shame, um es mal mit Game of Thrones zu halten, jetzt nackt durch Weserstadion mit einem großen Holzblock um den Hals gehängt, ja, das den Gang der Schande antreten muss. Ja. Nee, don't hate the player, hate the game, ne?
Ein letztes Beispiel noch für sowas. Zweimal Davy Selke bei Werder Bremen.
Ja, gut, okay.
Einmal passt er ins System, ist neu, ist fresh, schießt alles in Grund und Boden, schießt 10 Tore in einer halben Spielzeit und wird für viel Geld zu Leipzig gekommen. Dann kommt er zurück ein paar Jahre später und soll plötzlich bei Kohfeldt pressen und anlaufen. Und ist absolut wirkungslos. Derselbe Stürmer.
Ja. Was uns nicht daran gehindert hat zu sagen, ach, wisst ihr was, wenn wir die Klasse halten, zahlen wir die 15 Millionen.
Ja. So.
Ja, komm. Also, das ist jetzt eine Causa, die haben wir jetzt wirklich dann auch en Detail ausgerollt. Ich denke, unsere Position zu diesen beiden Transfers und zum generellen, was tust du eigentlich als mittelmäßiger Bundesliga-Club, wenn deine Talente reüssieren im Profifußball? Da haben wir unsere Position jetzt nachdrücklich klar gemacht, würde ich sagen.
Ja, weißt du, was mich dabei am meisten nervt, ne? Wenn wir uns ständig damit auseinandersetzen müssen, wir kommen gar nicht dazu, mal wirklich die echten Kritikpunkte anzusprechen. Da wo ich zumindest Grund für etwas härtere Kritik sehe. Und das hat nichts damit zu tun mit Ole Schmidt, lässt keine jungen Spieler ran, der will der
sondern
alles Bullshit. Ja, aber da können wir dann in der nächsten Folge mal drauf gucken. Nur soweit ein Tease, ja. Was ich viel kritikwürdiger finde oder wo ich viel mehr Versäumnisse und Fehler sehe, ist bei der Frage, warum sind Star-Einkäufe wie Kovnatski und De Man immer noch nicht in der Bundesliga angekommen?
Ja.
Da sehe ich eher Versäumnisse, wenn man Ole Werner was vorwerfen will. Warum stockt die Entwicklung von diesen Spielern so, die ja immerhin Nationalspieler sind von Polen und Belgien, ja jetzt auch nicht von Burkina Faso oder so.
Ja, aber auch erweiterter Kader, ne? Also.
Aber ja, trotzdem, aber da sehe ich eher ein Versäumnis als bei diesem völligen Bullshit-Schwachsinns-Dauerargument, der gibt jungen Spielern keine Chance. Das ist doch völliger Quatsch. Das hat sich doch sowas von überholt. Musst du doch nochmal gucken. Jinma, De Man, Linen, Malatini, also mehr junge Spieler reinwerfen und ne, du weißt, du bist mit Woltemade schlechter als mit Boré und trotzdem bringst du Woltemade. Also, wie gesagt, den Vorwurf, die junge Spieler haben keine Chance, den halte ich echt für überholt. Können wir uns vielleicht auf die Vorwürfe konzentrieren, die eher zutreffen?
Ich werde die E-Mails kommentarlos an dich weiterleiten.
Da kotze ich mich dann nächste Woche drüber aus.
Ja, okay, sehr gerne.
Aber da habe ich auch ein paar Punkte, ganz ehrlich. Also
ja,
da
das kann ich mir gut vorstellen.
Habe ich Fragen.
Ja. Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt die Stundenmarke just gerissen.
Was
die Frage, müssen wir eigentlich nochmal einen Blick auf Wolfsburg werfen?
Ich möchte nur eine Sache dazu wissen. Über den Schiedsrichter müssen wir nicht mehr sprechen, auch über den unglückliche Dings und auch, dass da zwei, drei Momente uns da wieder auf die Verliererstraße gebracht. Ich habe nur eine Frage an dich als ehemaligen Keeper. Das 0-1, Torwartfehler Zetti oder Foul?
Ich habe im ersten Moment, als ich das irgendwo war, habe es, glaube ich, sogar von dir gehört, habe ich erstmal gedacht, so, das muss ich mir nochmal angucken. Ich mag mich da nicht festlegen. Also ich finde erstens, das ist kein Foul. Ja, das ist ein normaler Zweikampf vor einer Ecke im Fünfer, dem sich Zetti da stellt. Die Frage, die sich stellen muss, ist, muss er da energischer ran und hoch? Der Ball kommt halt halb hoch auf den ersten Pfosten. Da ist nichts mit Strafraumbeherrschung, Luftkampf etc., weil der Ball gar nicht so hoch ist, als dass Zetterer da seinen Vorteil mit den Händen in irgendeiner Form hätte ausspielen können.
Aber er geht hin.
Ja, genau. Und da die Frage muss man sich stellen. Ne? Ja. Muss er da wegbleiben? Oder wenn er hingeht, muss er da energischer oder muss er vor Saar war das, glaube ich, muss er vor Saar am Ball sein, weil das ist er nicht. Ja, aber zur Wahrheit gehört in meinen Augen auch, es ist für mich müßig, darüber zu streiten, denn der Ball ist dann letzten Endes ein Querschläger, der bei Lacroix landet. Der Torschuss ist für mich unhaltbar, weil er von Agu noch abgefälscht wird. Und dann, ja, also sagen wir es so, es sieht nicht gut aus, es ist für mich kein krasser Torwartfehler. Andere Torhüter sind da vielleicht etwas mehr die Axt im Walde und mähen alles um, was da irgendwie im Weg steht. Aber das Tor an sich ist für mich kein Torwartfehler, sondern da muss man eher darüber sprechen, warum Lacroix da zum Teufel so frei den Ball irgendwie mit links in Richtung Tor pieken kann.
Aber ein Foul ist es auch nicht.
Nee,
es für ist mich mal überhaupt wieder nicht. Leider einer dieser vielen, die wir jetzt in jedem Spiel fast haben, unglücklichen Setti-Situationen.
Ja.
Die sich auch leider häufen. Ja,
die nicht gut aussehen. Das nicht gut aussieht, aber da würde ich ihm jetzt keinen Fehler unterstellen. Und im Übrigen für mich Schiri-Leistung unterirdisch.
Ja.
Ja, und dann halt wieder viele Punkte, die einfach, der Fehlpass vom 2-0 von Keita ist einfach, sieht einfach so dermaßen mies aus.
Ja, der war aber auch richtig mies.
Ja, ne? Ja, das sieht einfach schlimm aus und dann laufen sie natürlich mit Hose runter ins offene Messer, so, ja. Komm, Schwamm drüber, zwei schlechte Mannschaften, unterbieten sich gegenseitig und die bessere, die weniger schlechte Mannschaft, die gewinnt. möchte ich jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr groß drüber reden, denn wir sollten lieber über die nächste Niederlage morgen Abend reden.
Nur, wie gesagt, vielleicht noch zwei Sätze noch dazu. Ne? Ich glaube, alle haben gesehen, warum die Forderung wochenlang, Kitter muss von Anfang an spielen. Ich glaube, die hat sich auch erledigt, wenn man sieht, dass er, glaube ich, in diesem Jahr noch keinen einzigen Sprint angezogen hat und überhaupt noch keine Bindung hat und dann auch noch diesen Pass spielt und ja nur eingewechselt wird mit einem Bodyguard Christian Groß, der sogar zusammenkam, damit der Große auf den anderen aufpasst. Ja, also ich glaube, die Forderung, Kitter muss von Anfang, warum macht Ole dann nicht von Anfang an? Ja, weil der halt einfach nicht mal bei 70% ist. Und die zweite bittere Erkenntnis, Alvero, finde ich, gutes Spiel gemacht auf der 6.
Ja,
fand ich auch. Aber auch das, die bittere Erkenntnis mal wieder, und Jinma betrifft das ja auch, du hast halt bei jungen Spielern, die hochkommen und plötzlich Vollgas und Vollprofi-Männerfußball spielen, hast du halt ständig diese Muskelverletzung. Ja, das ist halt so. Und Alvero, du siehst es ja, nach 65 Minuten konnte der nicht mehr. Der hatte ja überhaupt keine Beine mehr. Ne? Und dann ist dann noch ein Muskelfaserriss dahinter steckte. Ja, kann man ihm auch nicht, ist auch kein Pech, sondern das ist normal bei jungen Spielern. Auch Jinma hat jetzt wochenlang auf höchstem Top-Niveau trainiert, gespielt und so weiter. Ja, irgendwann kommt der Muskelfaserriss. Ja. Isak, der Kleine, den ich auch für echt talentiert halte, kommt aus dem Jugendfußball, in Werder-Profi-Bereich, trainiert 2 Wochen, sofort verletzt, Muskelverletzung. Ja. So, das ist halt einfach, das muss man einpreisen, und das sollten vielleicht alle, die meinen, der ist 17 Jahre alt, der muss jetzt sofort spielen, alle, das vielleicht mal bedenken, dass es dadurch auch körperliche Grenzen gibt, die man immer so ein bisschen berücksichtigen muss.
Ja, ist halt dann immer problematisch, wenn dann diese Spieler eigentlich benötigt werden, weil eben auch die etablierte Garde entweder gesperrt oder verletzt oder whatever ist. Ne?
Alter, und das ist eigentlich die beschissenste Nachricht der Woche, ist die Verletzung von Jinma.
Ja, das ist wirklich.
Das ist schlimmer als die beiden Abgänge, finde ich.
Ja.
Weil der fehlt uns sowas von, und dass man jetzt schon 3 Wochen später den Bourré-Abgang bereut. Ey, wer hätte das denn gedacht?
Ja, das stimmt.
Ne? Da warte ich auch noch auf die ersten Experten, die sagen, ey, Ole hätte Bourré nie abgeben dürfen.
Ja.
Ja, okay. Ja, aber ich meine nur, das ist natürlich echt bitter. Kovnatski verletzt, dann, ja. Und wenn dir Jinma jetzt
ist jetzt wieder da.
Ach, der ist
läuft
da,
gerade, es läuft gerade die Spieltags-PK. Ich habe jetzt parallel gerade auch mal ein bisschen geguckt. Jetzt ist nun just gerade die Meldung zum Personal gekommen, die da sagt, also Stark in Jinma und Alvero fallen definitiv aus. Junge ist gesperrt, aber Kovnatski und Zetterer sind fit.
Sehr gut.
Bei Zetterer stand ja auch noch ein Fragezeichen.
Komm, dann gucken wir jetzt auf Frankfurt.
Ja. So be it.
Frankfurt, Europa League-Sieger, und irgendwie auch, wenn man die Namen liest, eine geile Truppe.
Ja.
Mega geil. Aber ja auch komplett am Struggeln. Also komplett hinter den Erwartungen. Die Fans auf der Zinne, die haben die letzten Spiele dann 0-0 gegen Union, und also die haben ja auch ein paar Spiele nicht mehr gewonnen.
2.
Ja. So. Und überzeugen auch nicht. Und da, auch da ist derselbe Zustand, dass gewartet wird, dass sich dieses Team findet und jetzt den nächsten Step macht. Ja. Aber die hängen genau in so einer Schleife, also ich sag mal ein Niveau drüber, wie wir. Die Ansätze sind da, dann gab's gute Entwicklung und dann hat das teilweise funktioniert, dann waren wieder Verletzungen, dann war Skiri beim Afrika Cup, dann wurde's wieder auseinander, Mamouche war nicht da und so, und wieder zurück, und jetzt findet sich das wieder neu, und das ist ähnlich wie bei uns, wo sich das auch mal gefunden hatte. Wir haben die Serie gespielt, dann kam wieder die Verletzung, dann kam dies und es kam wieder Unruhe und jetzt knirscht es wieder. So. Und diese beiden angeschlagenen Boxer, sag ich mal, stehen sich da jetzt Freitagabend gegenüber.
Ja.
Und wenn man bedenkt, dass wir wegen individueller Klasse ja meistens die letzten Wochen verloren haben, sehe ich nicht, warum sich das ändern sollte.
Ja, ich hätte ein paar Pfeifen im Walde Punkte, die ich einbringen wollen würde.
Do it.
Denn ich glaube wirklich, und das hat man gegen Wolfsburg jetzt mit Abstrichen auch gesehen. Das fand ich nämlich trotz allem, es mag komisch klingen, aber ich fand trotzdem, dass die Abwehr gegen Wolfsburg wieder besser wirkte, weil Friedl wieder da war.
Ja.
Ja, und der Jung-Ausfall wird dieses Mal wahrscheinlich wirklich dann durch die Rückkehr von Pieper ersetzt werden können, was mir in der Konstellation jetzt erstmal weniger Bauchschmerzen bereitet. Also Veljkovic, Friedel, Pieper. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt und ich bin sowieso mal auf Rate die Aufstellung gespannt, denn was man ja auch nicht vergessen darf, das ist dann ein Punkt, der mir in der Rückbetrachtung des Wolfsburg-Spiels hier und da auch noch zu kurz gekommen ist. Wir mussten halt nach wie vor den Ausfall von 6 Stammkräften verkraften. Ne? Das kannst du halt auch nicht einfach so wegstecken. Jetzt sind Linen und Stale gegen Frankfurt wieder dabei.
Und Weiser auch, ne?
Und Weiser, genau. Ja, in Kombination mit dieser wieder erstarkten, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Dreierkette, könnte ich mir vorstellen, dass das eine andere Stabilität bedeutet. Mhm. Wenn dann auch noch das passiert, was ich vermute, nämlich dass Woltemade in der Tat abgestraft wird für seinen Wechsel, dann bin ich mal gespannt, ob wir da nicht doch noch in irgendeiner Form eine Überraschung landen können. Mhm, mit dem okay. Aspekt, den du gerade genannt hast, nämlich Frankfurt jetzt auch nicht die Durchmarschierer momentan.
Ja. Nee, aber natürlich Freitagabend und mit den Wochen jetzt, sag ich mal, auf dem Zettel, die hinter sich haben und auch viel Gemotze und Unruhe, ne? Also unsere Fan-Bubble, die Werder-Bubble ist ja nicht die einzige mit steilen Thesen, sag ich mal.
Aber denk dran, an dem Punkt waren wir schon, denk dran, ne? Wir kommen jetzt kommt wieder ein Gegner, der wird mit blutunterlaufenden Augen und rauchenden Nasenlöchern aus der Kabine kommen.
Ja.
Ja, das sind die Teams, die uns in einer Stammdefensivaufstellung, wie wir sie ja jetzt also weitgehend wiederfinden, liegen.
Ja.
Ja, übersteh die erste halbe Stunde, dann kriegst du deine Chancen.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Würde ich zustimmen,
bin ich geil, bei in so einem Trotz-Optimismus-Modus. Ja. Ist auch so geil, ey.
Doch.
Ja, genau. Doch, genau.
Also sagte meine Mutter, erzählte mir mal, Thomas, das erste Wort noch vor Mama und Papa, was du konntest, war alleine.
Ja.
Alleine. Ja, genau. Ja, aber und auf der anderen Seite, also stoße ich jetzt mal in dein Horn, sag ich mal.
Ja.
Klar, bedeutet aber, wir müssen uns hinten reinstellen, ja, und die kommen lassen und hinten stabil stehen. Und du glaubst, mit dem Personal wäre das auch möglich. Ich unterstütze das damit, als dass wir ja auch überhaupt keine Offensive haben. Was sollen wir sonst auch machen, als uns hinten reinzustellen?
Naja, aber Kovnatski ist wieder da, Imazuen ist dabei, Hansen hat jetzt seine ersten Minuten gesammelt. Lass uns doch mal ein bisschen positiv sein. Weil wenn Woltemade seinen Platz wirklich räumen sollte, dann ist zwischen von einer großen Überraschung über einen ganz jungen Spund bis hin zu los, Kovnatski, beweis dich jetzt endlich mal, ist doch alles drin.
Ich glaube sogar, und du meinst ja eben, wenn Woltemade abgestraft wird für seinen Wechsel, ich glaube sogar, so musst du es gar nicht nennen. Denn wie gesagt, also 0 Tore, 0 Vorlagen und die größte Torchance, glaube ich, der Rückrunde vergeben zum 1:0 gegen Wolfsburg, womit du das Spiel gezogen hättest. Also da musst du nicht jemanden abstrafen wegen einem Vereinswechsel, sondern einfach, weil das leistungstechnisch auch einfach nicht gereicht hat.
Könntest
du genauso gut Docks rausnehmen, aber dann haben wir ja keinen mehr davon.
Genau, ich wollte es nicht sagen.
Gut, aber der könnte vielleicht...
Da spielen wir mit Opitz Imazuren vorne.
Ja, genau. Der könnte mit dem Kita-Sturm.
Ja.
Docks könnte vielleicht sogar wieder ein Faktor werden, weil du da in Frankfurt brauchst du natürlich wieder irgendwie diese eine Szene, ne? Weil da werden wir natürlich schon... tief hinten drin stehen. Ja, komm, dann lass uns doch, weil es jetzt auch schon so spät ist, wollen wir mal gerade die Aufstellung?
Ja, gerne. Willst du anfangen oder soll ich?
Fang du mal an.
Okay, ich sag Zetterer, dann die Dreierkette Pieper, Friedel, Veljkovic. Dann
denkst du Friedel in der Mitte?
Ja.
Auch, obwohl er der einzige Linksfuß ist?
Obwohl, das ist ein guter Punkt. Nee, ich glaube dann, mal kurz überlegen. Nee, dann wird er Veljkovic in die Mitte ziehen, glaube ich.
Glaube ich nämlich auch, ja.
Und dann Friedel auf links. Ja, das stimmt. Friedel auf links, dann Agu links, Weiser rechts, Linen auf der 6, Schmid, Stale auf der 8 und dann einfach nur, weil ich Bock drauf hätte, würde ich, glaube ich, wirklich ganz gerne mal Hansen, Arön und Duxch sehen von Anfang an.
Okay, echt? Okay, Hansen, Arön, der kleine Hansen, Arön.
Ja, weil der ist jetzt reingekommen. Werner hat ihn explizit für seine bisherigen Trainingsleistungen gelobt. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich fänd's mal ganz spannend, wenn er uns mal überrascht mit sowas.
Ja, ich würde es mir wirklich sehr wünschen. Es wäre ein tolles Fußballmärchen, aber ich sag mal wirklich, ne, diese Einwechslung, diese 10 Minuten gegen Wolfsburg waren sein erstes Spiel im Herrenbereich.
Ja.
Und er hatte, glaube ich, 2 Ballkontakte und 1 gelbe Karte.
Also 5 Euro ins Phrasenschwein, er bringt alles mit.
Ja, er bringt alles mit und ich würde mich freuen, aber wie ich eben schon meinte, da ist dann, glaube ich, doch, Achtung, Muskelverletzung. Man tut diesen Jungs auch, glaube ich, keinen Gefallen. Weißt du, was ich glaube? Ich bin bei dir. Ich frage, dass Zetterer wieder fit ist, ist sicher?
Ja, hat Werner gerade gesagt.
Ah, okay. Genau, dann denke ich auch genau wie du mit Veljkovic in der Mitte. Ich glaube, dass Weiser, Lehnen, Agu spielen werden.
Mhm.
Hattest du auch Agu oder De Man?
Ich hatte Agu.
Ah, okay. De Man wäre natürlich auch noch eine Option. Aber wenn man sich anguckt, dass da doch recht schnelle Außenspieler, dass da Marmoush über die Seite kommt gerne mal,
ja,
braucht man, auch wenn Agu gegen Wolfsburg mal wieder gezeigt hat, dass er jetzt, glaube ich, technisch nicht mehr zu Barcelona wechseln wird. aber er hat das Tempo. Und bei De Man, wie gesagt, hatte ich ja eben auch schon angedeutet, wundere ich mich wirklich, dass der immer noch nicht richtig angekommen ist.
Na.
Und da immer noch, ja, irgendwie so ein bisschen wie Falschgeld rumsteht. Schmied, Sterje, glaube ich, auch. Schmied brauchen wir, Sterje brauchen wir für den Körper. Und ich glaube, dass vorne Duxch und Kovnatski spielen.
Okay. Ja, okay.
Weil mit dem Ziel, wir kein Tempo haben vorne zum Kontern, auch mit Woltemade nicht, dadurch, dass Jinma ausfällt, glaube ich, werden wir ein bisschen über Standards kommen müssen und da bringt uns Kovnatski, glaube ich,
ja, das kann gut sein,
einen Ticken weiter. Ach Mann, ey,
ich sehe das schon kommen, ey. Jetzt holt Werder da völlig unerwartet irgendwas und dann reden wir in der nächsten Folge wieder. Es sind nur noch 3 Punkte bis zum Europapokal.
Digi, natürlich, weil auch dann gibt's natürlich nur Schwarz und Weiß.
Ja, natürlich. Ja. Aber was glaubst du, wie es ausgeht?
Oh, das finde ich echt schwer. Ich sag wieder, ach Mann, sag du mal zuerst.
3-0 Frankfurt.
Ach, scheiße, ja, so ähnlich wollte ich auch sagen. Dann, ja. Dann mache ich aus Trotz 1-1.
Ja, okay, also du mutiger Typ. Aber ja, also das ist für mich ehrlicherweise jetzt dann trotzdem auf beiden, es kann beides wirklich möglich sein. Ich glaube ehrlich nicht an den Sieg, aber man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Eigentlich wollten wir auch noch, ja?
Nee, sag mal.
Eigentlich wollten wir ja auch noch über unsere Megaparty Doppelpazzo im Froggies in Hamburg sprechen.
Ja.
Verbuchen wir jetzt hier einmal zusammenfassend unter Alter, war das geil und irre cool, mal einen Teil unserer Supporterinnen und Supporter kennengelernt zu haben. Ne?
Ja, aber ich bin noch ganz froh, dass ich in dieser Folge mal nicht von der ersten Minute an betrunken bin. Das schadet jetzt auch nicht, hoffentlich.
Ich fand das extrem unterhaltsam. Ich habe es mir selbst auch nochmal angehört. Ich fand auch den Auftritt von Dirk Wintermann in dem Kontext super ja, viele Informationen da nochmal bekommen. Die Stimmung war geil. Also unterm Strich für mich einfach eine totale Erfolgsgeschichte, das Ding, auch wenn du dir selbst nicht gefallen hast, mein Freund.
Ja, es hat mega viel Spaß gemacht und lass uns mal Anfang nächster Woche oder am Wochenende vielleicht schon eine Ausgabe machen und da dann nochmal ein bisschen drauf gucken. Jetzt ist ja, es cool. Auch, ich hatte auch Frühschicht, ey. Du musst
langsam ins Bett.
Gleich mal los. 1-1 ja, hatte ich jetzt getippt.
Du hast 1-1 gesagt, ich 3-0 Frankfurt und damit lassen wir es bestehen. Das Spiel ist schon morgen Abend 20:30 in Frankfurt. Mhm. Leute, drückt die Daumen, dass wir jetzt mit dem rückkehrenden Stammpersonal möglicherweise doch eine etwas größere Chance haben, da was zu holen. Mhm. Wir hören uns nach dem Spieltag möglichst schnell wieder. Kommt gut ins Wochenende, lang ist ja nicht mehr. Und ja, in diesem Sinne geht eine lange Werder-Folge nach so einer ereignisreichen Woche zu Ende. Lasst es euch trotz allem gut gehen, drückt die Daumen für morgen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Meinen Süßen, wir schnacken und ihr kommt gut ins Wochenende. Ciao.
Auch die Arschtrittwoche geht vorbei.
Oh.
Gutes Mach's Spiel, gut. Gutes Wochenende. Der Mittelfeld-Mozart.
Der Mittelfeld-Andy Herzog.
Ja,
ihr Lieben, macht's gut, ciao.